So, drück mal auf den Hobel, Schmidti Maus. Hallo, ein herzliches weihnachtliches Kuckuck und ein Energieangebot von uns an euch da draußen, was ungefähr da sich befindet, wo ihr auch seid, weil das ist unser Anspruch. Wir möchten euch da abholen, wo ihr seid, wir wollen euch nicht nerven mit zu viel oder zu wenig Energie, sondern wir möchten empathisch, wie wir sind, hineinspüren. Ja. Ins Land. Und dann wollen wir die Menschen dort praktisch treffen, wo sie bereits sind. Dass man nicht zu uns runterkommen muss oder nicht, das ist also noch schlimmer, dass man so hochgezogen wird von so aufgedrehten, nervigen Leuten. Aber es ist Ende des Jahres, Mitte Dezember. Man hat so ein bisschen, also man hat natürlich so Stress noch. Man weiß, lange dauert es nicht mehr. Die letzten Meter sind dann immer ganz besonders anstrengend, weil man so denkt, ach, das könnte jetzt auch schon irgendwie vorbei sein. Und da möchte man alles nur nicht so vollgenervt werden mit so einer großen Lebensenergie. Oder ist doch so, Schmidt?
Also das kann man uns nicht vorwerfen, dass hier große Energie im Raum herrscht.
Na, Moment.
Jakob ist schlecht gelaunt.
Ja, ich bin mittelgelaunt.
Er ist schlecht gelaunt.
Ich bin mittelgelaunt, aber ich habe Energie.
Wir haben uns heute schon ganz normal unterhalten.
Wirklich? Ich kann hier künstlichen Schwung noch aufbringen gleich.
Ja, wir haben uns heute schon ganz normal unterhalten und der ist, wenn man die richtigen Themen anbietet, macht er mit.
Ja, ich bin jahresverkatert. Ich bin gar nicht alkoholverkatert, sondern vom Jahr. Jetzt sind die großen Hürden sind genommen und jetzt kommt so diese Zeit, wo man nur so nerviges Zeug noch so wegmachen muss. Und das ist, da habe ich keine Energie für.
Du meinst Sauferei.
Ja, auch Saufereien. Wir haben auch wirklich ein Überangebot an Saufereien. Mhm. Wir haben zu viele Saufverpflichtungen. Das ist auch mein alter, schwacher Körper nicht mehr gewohnt. Muss ich ganz klar sagen. Morgen schon wieder Weihnachtsfeier am Dienstag. Heute ist Donnerstag. Das ist irgendwann Montag auch wieder.
Wochenende waren wir auf der Schnär.
Wochenende waren wir auf der Schnär in der Palz.
Ach nee, ja, stimmt.
Ja, das können Sie auch noch anhören heute. Die ganze Geschichte. Klar, all das und noch viel mehr.
Dann können Sie sich auch schon mal auf die, ja, wie sagt man, die so eine Adia-Vortrag auf der Tonspur kommt hier heute noch vom Wochenende.
Da freuen sich die Leute.
In der Schnär.
Das schätze falsch ein.
Auf der Palz.
Ajo. Ajo. Wir waren unterwegs. Da ist was passiert. Oleg, sage ich da schon mal. Vorsorglich.
Oleg. Was darf man nicht vor Oleg setzen?
Ei. Richtig. Man darf nicht sagen Ei Oleg. Das geht nur gar nicht.
Aber Ei sonst?
Man kann vor alles Ei setzen. Ei, Klaas, wie geht's dir? Gut.
Warum sagt man Ei vorher?
Keine Ahnung.
Aber ist damit das Ei gemeint praktisch?
Nein, auch nicht. Hat auch nichts mit Apple zu tun.
Ich dachte, dass man deswegen eher nicht Ei Oleg sagt, weil das also unanständig wäre dann. Sondern Ei ist einfach nur so ein Geräusch. Oder was?
Ja, das kommt gleich von Ajo.
Ajo.
Das ist sowas wie Gell und...
Ei, Schanzheit.
Oleg. Hier sieht's ja aus. Oleg.
Ja, das ist, ich manchmal so eingeschobene Worte, die vermitteln eine Gemütlichkeit, weil die ja, also besser könnte man ja nicht sagen, ist, dass wir haben noch Zeit über.
Ja.
Dass man einfach irgendwas sagt, was gar keinen Sinn macht, einfach um den Satz ein bisschen zu dehnen, das nimmt natürlich ein bisschen den Druck raus, weil man sagt, hier muss keiner effektiv Infos übermitteln, weil wir haben eh noch viel Zeit. Ei.
So ist das. Können wir gleich noch drüber reden. Weil du gerade im Einstieg es schon so, finde ich, touchiert hast. Ich empfinde dieses Jahr einen Weihnachtsdruck wie nie zuvor. Also das heißt, es ist Weihnachten und ich freue mich eigentlich gar nicht drauf, weil ich diesen Geschenkedruck so sehr empfinde.
Ja, ich auch. Nix, ich habe so richtig,
ich habe keine Lust darüber nachzudenken. Ich habe keine Lust, die Sachen zu besorgen. Ich bin so irgendwie so müde davon. Ich bin jetzt 37 und ich habe jetzt 37 Jahre darüber nachgedacht. Ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, ne. Komm, ihr müsst mir nicht schenken, will ich alles nicht haben, den Krempel, ich will nichts schenken. Es ist anstrengend, aber es bleibt trotzdem dabei. Wir zeichnen am Montag hier die Podcast-Folge für nächste Woche auf und da wird hier Weihnachten gefallen, da erwarte ich gute Geschenke von euch beiden und ich werde euch gute Geschenke machen. Ich werde nur inspiriert werden, aber ich warte auf diese Inspiration. Seid ihr Typen, die übers Jahr so eine Liste führen, wo man, immer wenn man so eine Idee hat, die man dann aufschreibt und dann seine Liebsten zu beschenken?
Nee.
Auch nicht, ne?
Ich habe gerade, als du mir das gesagt hast, hast du mir richtig die Laune verdorben.
Weiß ich. Weil ich wollte die alle ausreden, abschneiden. Weißt du, dass du sagst, ja, so viel dies, das, Ananas? Nein.
Nein.
Ich habe extra nochmal darauf hingewiesen. Ich habe auch Klaas erinnert, dass ich ihm letztes Jahr mit der rot-grünen Sehschwächen-Überbrückungsbrille einen neuen Sinn geschenkt habe. Und nichts Geringeres erwarte ich von dir. Habe ja dein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Siehst auf einmal rot und grün. Wie, was du an der Ampel gerade erlebst, ist der Wahnsinn.
Er zieht sie kaum noch aus.
Ne? Ja. Du kriegst von mir dieses Jahr LSD.
Das wäre geil, ja.
Ja.
Würde ich hier nehmen.
Ja?
Und nimm das mal alles eine ganz andere Wendung.
Ja, machst du hier den Jenke? Das
ja,
können
klar.
wir arrangieren.
Ich mach das wirklich.
Ja?
Ja.
Das wäre wirklich interessant, wenn du bereit wärst.
Weil jetzt krieg ich schon Angst. Jetzt habe ich schon Schweiß auf der Stirn, weil ich doch mich verrannt habe jetzt schon.
Aber wenn du bereit
zu schnell
wärst,
zugesagt.
Wenn du bereit wärst, hier, ja. wir können einen Arzt, wir haben ja noch einen vierten Platz hier frei, dann holen ja. wir so einen Arzt, der auch Rettungssanitäter ja. ist und der weiß, wie man dich hinlegen muss, wenn du kotzt oder so, ne, dass das nicht, also dass das nicht schief geht. Aber wenn du LSD nehmen würdest und einfach beschreibst, was du siehst.
Würde ich eventuell, ich lasse mir durch den Kopf gehen, das würde ich versprechen. Ich würde es nicht
Darum
in der
geht's.
Weihnachtsfolge machen. Stimmt. Aber ich würde es vielleicht nächstes Jahr anbieten, die Dienstleistung.
Ja?
Ja, vielleicht, ja.
Müssen wir mit dem Arzt dann mal
Aber
besprechen.
Wir brauchen so ein Safe Environment.
Was?
Wir müssen Safe Environment brauchen. Wir. Ihr müsst
also
mich da begleiten.
Nicht mehr arbeiten danach.
Nein, ich
ja,
bin
ja nicht an dem Tag selber.
Na, ich bin das, was man, ich bin ein Trip-Sitter dann.
Ja, genau, das brauche ich.
Ja, ich bin das dann.
Das bist du dann.
Ich bin der Trip-Sitter.
Okay.
Das nennt man das nämlich.
Ja.
Man braucht einen, früher wäre das der Fahrer gewesen.
ja.
Einer,
ja.
der uns nach der Disco noch besoffen zu McDonald's ja. fährt. Ein Netter, ne, der einen ja. Führerschein hat.
Apropos, weißt du was, Schmidt, wer bei den Zuschauern am Dienstag bei Late Night Berlin saß? Klaas Lieblings-McDonalds-Mitarbeiter. Da kann man die Geschichte erzählen.
Ja, ja, von mir.
Also, ich gehe ja gerne in ein Restaurant hier in Berlin, ne? Und die haben jetzt zwar noch nie gefragt, ob die auch mal bei uns in die Sendung dürfen, aber Klaas hat die Routine, das hast du mir berichtet, dass du immer wieder zu bestimmten Zeiten zum selben McDonald's fährst und
Manchmal,
dann hat der
wenn ich,
Schicht. Ne?
Na, wenn ich, ne, das ist so, ich bin gar nicht so oft da, aber wenn ich überhaupt ja. in meinem ganzen Leben jemals zu McDonald's gehe.
Dann immer im selben Korridor, kann
dann
man sagen.
Dann
genau,
ne? immer so zur selben Zeit.
Ja.
Zu
selber
dem,
Tag,
selber
Zeit.
Tag, so ungefähr. Ne?
Genau. Und das deckt sich mit der Schicht von diesem Mitarbeiter. Und da hat sich offenbar, was ich irgendwie witzig und niedlich zugleich finde, ein Verhältnis herausgebildet. Dabei ist er aber nicht mal am sogenannten McDonald's Tresen, sondern am Drive-In, ne?
Ja.
Natürlich, ja. Und da hat sich so eine innige...
McFlurry-Flirt.
Ja, eine innige Bindung
McFlurry.
Aufgebaut. Dass der Mitarbeiter samt Begleitung,
ja.
ne, hatte der praktisch das goldene Ticket für Lena Berlin gewonnen. Beste Plätze im Studio.
Ja.
Und wurde sogar persönlich begrüßt.
Benjamin Westermann.
Ja.
Ja.
Fand ich gut.
Ja, gut.
Dein liebster McDonald's. Ja.
Er ist immer lieb.
Kocht er auch auf Familienfeiern für dich? ist das der nächste Schritt? Darf er mit nach Dubai,
ja.
wenn es wieder in Urlaub geht?
Na klar, ja. da kann er mir.
Muss er mit, ne?
Ja, da hat er seine klar. Patties dann tiefgefroren in der Kühltasche. Und dann kann ja. er mir da alles zusammenlegen.
Kann er das
ja.
brauen, ne?
Ja.
Ja.
Das, ja. Der ist einfach ein guter Mann, der vergisst nichts, der ist freundlich, der ja. hat, wie das immer,
immer
so ist.
Immer war warm und lecker, ne?
Immer war warm und lecker.
ja.
Es ist ja oft so, dass in allen Bereichen des Lebens ist die Qualität und auch die Stimmung gut, wenn Leute Spaß ja. haben an dem, was sie tun.
Klar.
Egal, was es ist letztendlich.
Natürlich, ja.
Und der ist ganz besonders flirt.
Und bei McDonald's scheißen sie auch nicht auf den Burger wie bei anderen Brätern. Ne?
Nee, genau.
Das ist ja das Gute.
Ja. ja. Und der flötet da aus der Gegensprechanlage, dass es einem ganz warm wird ums Herz. Und der hat also Freude daran.
Ja.
Warum soll man denn da immer, was wollen sie
ja.
haben?
Nee.
Dann denkt man ja auch, ja, vielleicht gar nichts mehr.
Habt
ja.
ihr euch
Aber
überhaupt mal gesehen?
Da, was möchten sie? Hallo, herzlich willkommen.
Na klar, am zweiten Fenster, Schmitti, was redest du von
am
Quatsch?
Zweiten Fenster, ja.
Natürlich.
Das am zweiten noch, Fenster, sag am, mal.
Das ist doch, das kennst du, kennst doch den Spruch am zweiten Fenster Menschels. kennst du das nicht?
Nee.
Kennt man aus der Herbertstraße.
Es kommt erst die Säule, dann kommt immer so ein leeres Fenster, wo gar nichts mehr ist, aus vergangenen Tagen. Und am zweiten Fenster ist Ausgabe und Zahltag.
War, ja, früher war Zahlen
Ausgabe. Bei McDonald's. Was ja. du damit deine Puffs erzählst, weiß ich nicht. Lass mich damit
Nein,
zufrieden.
Das war, früher gab es zwei Fenster mit Bezahlen und Essen. Ausgabe.
Ach
so,
so
und
ja,
jetzt das, mittlerweile ja. haben sie gemerkt, oh, ja, ja. das kann man in einem Fenster ja. erledigen. Und deswegen ist da mal ein verwaistes
ja,
Fenster.
Genau.
Was noch zeigt, wie schön es damals war, ja. als wir noch verschiedene Mitarbeiter hatten.
ja.
Als Relikt vergangener ja. schöner Servicetage.
Ja. So, Schmitti.
Ja. ja, vergangene schönen Tage. Ne?
Ja.
Gestern habe ich mir übrigens auch McDonald's bestellt nach Hause.
Bestellt?
Ja, es war so ein Tag.
Und wann kommt der Mitarbeiter in unsere Sendung?
Schau mal, nächstes Jahr. Nee, aber,
das kann man ja auch nach Hause bestellen, das finde ich völlig verrückt.
Ja,
immer
das ist völlig
das ist richtig.
Das war mein Kindheitstraum.
Ja,
das war mein
auch.
Kindheitstraum.
Aber da wusste man nicht, dass die kalt und verrutscht ankommen, ne?
Die kommen perfekt
an. Ja, wirklich?
Ja. ja.
Warm und lecker?
Ja.
Oh. Und wann brauchtest du die gestern? Möchtest du ein bisschen in die Tore zu deiner Seele öffnen?
Naja, wir hatten Weihnachtsfeier.
Ja, so war das.
Ja, es war sehr schön.
Ja.
Und die MitarbeiterInnen sind meinem Aufruf gefolgt. Keine Personalgespräche nach 0 Uhr.
Ja.
Das war auch ehrlicherweise mit dir, selbst wenn man gewollt hätte, nicht mehr.
Eben.
Wollte ich nämlich gerade fragen, weil wir haben hier Regeln aufgestellt, How-to-Weihnachtsfeier,
ja,
ne?
Ja.
Und da war eins, dass man jetzt da nicht nochmal ins Einzelgespräch geht mit den Vorgesetzten und die Kritik wagt und so, ne? Aber eine Regel, vielleicht erinnert ihr euch noch, war, dass man nicht der Besoffenste sein soll. Mhm. Schmidt, die hast du nicht daran gehalten.
Was, ich?
Frag dich selber!
Ich war nicht der Besoffenste.
Zwischenzeitlich warst du der Besoffenste.
Zwischenzeitlich war ich der
Besoffenste. Du hattest einen Besoffenheitshoch, da dachte ich, schieb den Mann weg, der muss heim.
Er war gut drauf, aber
ja.
Muss man sagen, du warst ganz, ganz fröhlich
ja.
Und du warst auch ganz niedlich,
ja.
Aber musstest dich zwischendurch mal setzen, ne?
Nee, ich hatte...
Doch,
ich hatte, nein,
doch, du hättest dich ja gar nicht sollen. Mehr. Nein, ja. Du bist mir entgegengekommen, du warst ganz fröhlich, wolltest
ach so,
irgendwo,
da, ja,
wolltest
da
irgendwo
da,
hin.
Ja, ja, da
und du hast so angefangen
setzen,
ne? mit so einer Euphorie-Explosion zur Begrüßung und hast auf halbem Weg gemerkt, dass das jetzt doch ein bisschen viel ist für deinen kleinen Körper. Und dann hast du die Begrüßungsexplosion abgebrochen.
Was?
Und hast dich weiter freundlich und süß, aber auf so eine Treppenstufe gesetzt und hast dann von unten so hoch gegrüßt.
Richtig.
Und hast gesagt, ich finde es schön, dass du da bist. Und da, also du warst ganz niedlich. So richtig Professor Bienlein in seiner besten Stunde.
Ja.
Wisst ihr, dass durch die, wir hatten ja tolle DJs auch, ein DJ-Team. Mhm. Und da ist so ein richtiger Altersäquator durch die Musikwiedergabeliste gegangen. Der Anfang des Abends war der Jugend gewidmet. Mhm. Da habe ich des Öfteren gedacht, nun, was sind das für ferne Klänge aus einer anderen Zeit, die ich nicht kenne? Nämlich aus der sogenannten Jugend. Ab und zu mal ein Hit, der mir bei TikTok auch schon mal begegnet ist. Und dann wurde irgendwann, das war zu der Zeit, als du auch kamst, Klaas, du hast noch den Übergang mitbekommen. Da hast du auch gesagt, was ist das? Wissen wir nicht, kennen wir nicht, nie gehört, ne? Und dann kamen die Hits, ne? Also aus unserer Sicht.
Ja.
Und da ist mir schon deutlich aufgefallen, dass sich wirklich, also hat ein Austausch auf der Tanzfläche stattgefunden.
Nee, gar nicht.
Zum Zwischenzeitlich schon. Die alten Grauen wurden wie so, wenn die so auf der Flöte gespielt wird. Ne?
So eine Hundepfeife.
Die alten Grauen, was? Robbie Williams Angels. Da kamen die alten Grauen, inklusive mir, aus allen Löchern geschossen, um da nochmal zu performen. Und da hat es doch einen Wandel, aber auch eine Durchmischung gegeben.
Nee, Jakob, da muss ich, für dieses Missverständnis muss ich jetzt mal aufräumen.
Gespannt.
Weil das ist jetzt öfters schon aufgefallen, ne? Also, wir streiten uns ja oft, auch im Zuge von Wer steht mir die Show, wir streiten uns gar nicht, sondern du streitest dich mit MitarbeiterInnen von Wer steht mir die Show und dann sagst du immer dein Lieblingswort Boomer, Boomer, Boomer und dir sind dann die Hits zu vermufft und zu verboomert.
Ja.
Ne? Und,
weil Hits, die manchen Mitarbeitern in unserem Alter noch als ganz top und taufrisch erscheinen, sind dann, wenn man mal kurz nachricht, teilweise 25 Jahre alt.
Richtig. Jetzt lassen wir mal Thomas Martins raus.
Ja, liebe Grüße.
Aber ansonsten, es gibt ja auch noch eine Welt gegenüber von Thomas Martins. Ja. Das ist die nicht komplett irgendwo zwischen Kiss und Biffy Clyro gefangen sind. Ne? So, und das große Missverständnis, Jakob, das du hier propagierst, ist, dass diese Hits, die vor 25 Jahren entstanden sind, heute niemanden mehr interessieren.
Nee, das denke ich
und
aber gar nicht.
Und wir waren bei Worldwide Wohnzimmer, bei Erkennst du den Song?
Ja.
Und die feiern genau diese Hits. Das Ding ist, die sind seit 25 Jahren auf dem Markt.
Das sind halt
zu denen hat jeder schon mal gefeiert.
Das ist so.
Auf jeder Kirmes ist man damit schon mal rumgegeistert und. Und die neuen Hits, so geil die sind, die brauchen noch ein paar Jahre. Das
aber
ist wie ein Wein. Die müssen
ist,
noch ein bisschen reifen.
Was du nicht merkst, ist, die jungen Lüd, die kennen die alten Hits und die neuen Hits.
Ja.
Die haben dann einen durchgängigen Abend.
Ja.
Aber wir haben uns den neuen Hits verschlossen und gucken da blöd und denken, was ist da für ein Lärm? Und erst wenn die alten Hits kommen, wird die Tanzfläche gehört.
Ja, aber das ist doch der ganz normale Weg.
Ja.
Der klar.
Oder natürliche Auslese.
Ja, natürlich, irgendwann wirst du doch von der nächsten Generation zur Seite geschoben.
Aber
und
ich habe
da
eine Faszination für. Ich will gerne die neuen Hits kennen. Und ich war richtig traurig, dass ich dann die neuen Hits nicht erkannt habe und dass sie mit mir nichts berührt haben.
Ja, weil du auch uralt bist. Alt wie ein Stein.
Ich sage dir, Popmusik ist was von jungen Leuten für junge Leute.
Ja.
Und klar kannst du das dir jetzt auswendig lernen. Kannst du noch ein paar
Skateboard-Tricks
hier auf dem Hof üben. Es ist nicht mehr dasselbe. Es ist nicht mehr das, was dir, natürlicherweise, Popmusik lebt doch auch davon, die muss man doch nicht auswendig lernen.
Doch, mache ich
auch. Oder wie Mode.
Ey, jetzt sag
entweder
ich
kommt es dir entgegen jetzt und es ist, warte, jetzt sag ich gerade was. Entweder kommt es dir entgegen und es passiert dann einfach so, weil so ist es gedacht. Das ist nichts für, man holt sich jetzt einen Sachverständigen, der einem das so mal erklärt.
Jetzt kommt meine Gegenrede. Ich war 14 Jahre alt. Mhm. Ja, und wie ein Lauffeuer breiteten sich parallel zur Pubertät sogenannte Partys aus. Ja, und auf Partys, da wurde Flaschendrehen gemacht. Immer am Ende, wenn alle schon Fanta-Bauch hatten, weil Alkohol hat man da nicht getrunken, vielleicht mal ein halbes Bier, ne? Und da wurde da geknutscht im Schrank oder im Nebenzimmer, ne? Wenn die Flasche es gut mit einem gemeint hat, ne? Mal die, die man gut fand, viel auch nicht. Und viel auch ganz und gar nicht geknutscht, ne? Mhm. Also mal die, die man nicht gut fand, viel, eben auch viel gar nicht. Und ganz selten, wenn Gott es gut mit einem meinte, dann das. Und vorher wurde natürlich zu Partymusik getanzt, ne? Dann war ich auf meiner ersten Party und höre da sowas wie Britney Spears und Backstreet Boys. Und denke, was ist das für eine seltsame, beschissene Drecksmusik? Denn ich habe in meinem Kinderzimmer super viel Radio gehört und ich habe immer die Oldies geliebt. Das heißt, ich habe die ganzen Oldies wieder reingezogen, über Stunden. Weil ich habe, meine Lieblingsbeschäftigung war in meinem Zimmer zu lesen und dabei Radio zu hören. Ja, das hab ich gern gemacht. So war's. Schuldig. Und dann bin ich auf diese Party und sage, Britney Spears, was ist das für ein grauenhafte Drecksmusik?
Leg doch mal die neue Scheibe von Roy Orbison auf.
Ja, so ungefähr.
Mike Oldfield.
Und denke ich, was ist das für eine grauenhafte Musik? Diese Backstreet Boys, die sind so scheiße. Hab dann aber gesehen, okay, meine KlassenkameradInnen, da blüht auf einmal das Feuer der sogenannten noch nicht gekannten Leidenschaft in den Augen, ja? Und da wollte ich ein Teil von sein. Das heißt, ich bin wieder nach Hause nach diesem Partyerlebnis, wo ich gar nichts zu melden hatte und habe angefangen, mich da reinzuarbeiten. Richtig reingearbeitet. Ich habe mir die Bravo gekauft, habe das alles durchgelesen und also es war so, dass ich da schon dachte, was ist das für eine unendliche Blödheit? Und ich fand diese Musik grauenhaft, aber ich habe mich da einfach ganz kaltblütig reingearbeitet, bis mir irgendwann selbst Britney Spears gefallen hat und ich alle Hits mitsingen konnte.
Ja, ist auch
dann bin ich wieder auf die Party, hab da trotzdem nicht geküsst, aber ich wusste, was die Musik war.
Ja, ist auch vollkommen
und ich bin bereit, das auch heute nochmal zu machen.
Verstehe ich
welche
auch.
Zeitung muss ich mir kaufen, was muss ich hören, Klaas?
Zeitung, damit fängst du schon mal an. So, also,
das ist der Fehler?
Ja, na klar.
Was lesen denn die Jugendlichen für Magazine?
Hör doch jetzt mal auf. Es ist doch vollkommen in Ordnung, dass du in deiner Blütezeit, ja, ganz früher, wo du irgendwie
also
mitmachen
mit 14
wolltest.
War ich weit weg von der Blütezeit.
Naja, also zumindest da, wo irgendwie, wo du mitmachen musst auch, um dich weiterzuentwickeln. So. Dann ist es doch in Ordnung, dass jetzt, egal wie du dir den Schlüssel besorgst, um diese Tür zu öffnen, da ist alles recht. Da ist alles recht.
Ja.
Auch das Auswendiglernen, bevor du da so ein Weirdo bist, der da die tollen Songs hörst und sagst, das ist eine interessante Komposition von Lucy in the Sky with Diamonds und geht es ja um LSD und wussten sie das? Da kann man natürlich auf so einer Party nicht mit punkten. Ich verstehe total, dass du das da machen musstest. Nur jetzt praktisch da so ein bisschen, so ein bisschen bedürftig zurückzuschauen. Und also das ist ja ein, wie soll man sagen, fast verzweifeltes Festhalten an etwas. Da drängst du dich ja irgendwo dazwischen, weißt du, wie Trump auf dem G20-Gipfel, ne? Schiebst du da die Leute zur Seite und sagst, wo ist hier die Tanzfläche?
This time next year werde ich vorbereitet sein.
Ja?
Ja.
Ja, aber das sind die Hits leider schon weitergezogen.
Ja, aber ich übe dann schon auf die
dann
neuen
Hits. Dann kommst du mit deinen Mittel-Oldies.
Das wäre witzig, wenn du so drei Wochen zu spät bist bei allem.
Nein, ich
aber guck mal, wenn du bei deiner Band Foo Fighters bist, ne?
Ja.
Die Taufrisch.
Mit dabei den Sitzen spielen.
Ja. Also wenn die sind ja noch immer noch cool, ne?
Die sind noch cool, klar.
Ja. Und wenn klasse. Du da auf dem Konzert bist, ne?
Ja.
Dann nervt es doch, wenn die neue Hits spielen.
Hängt davon ab.
Ach,
manchmal haben die auch gute. Du,
und die Stimmung kocht dann, wenn die anfangen, da deine Knaller da zu spielen. So. Und so ist es auch auf einer Party. Da, selbst die Jugend hat da, die hat da zugehört und hat ein bisschen mitgeschunkelt. Und natürlich war alles im Endeffekt wieder nur der Alkohol. Wenn du am Ende diese neuen Hits gespielt hättest, wären wir genauso zu denen abgegangen. Und man hätte gedacht, Mensch, die hören ja 24 Stunden am Tag, hören dir nur neue Knaller. Das war einfach nur der Alkohol, der uns auf die alten Weißen auf die Tanzfläche getrieben hat.
Ja.
So.
Legende beendet.
Ja,
du, klar, kann man auch kann man auch so.
Du warst gut drauf.
Du warst richtig.
Kann man
du
in der, kamst ja, aber man kann doch, gar nicht in der, weißt du, man kann doch in der Rückschau, ne, wenn man jetzt sich erinnern mag, dann möchte man doch jetzt nicht, um im Bild zu bleiben, metaphorisch da jetzt sich an den Lichtschalter lehnen und sagen, guck mal,
das stimmt,
da ja. läuft laute Musik und alle bewegen sich merkwürdig. Ja, im Wesen ist das passiert, aber irgendwas hat, ja. Verbindet die Leute, nicht nur das Saufen, auch einfach die gute Laune.
Die gute Laune.
Man will das auch nicht mit jedem so machen.
Aber war ich peinlich? Ne?
Nein.
War es nicht peinlich?
Nein. Was,
guck mich an, guck mich an.
Nein, warst du wirklich nicht.
Nein, du warst ganz
süß. Ich war perfekt gelaunt.
Ja.
Ich war perfekt gelaunt.
Ja.
Du warst, außerdem, eigentlich habe ich nur dich supportet, Jakob.
Ich weiß,
weil
ja.
Weil du warst der Quizmaster von unserem jährlichen Florida TV Weihnachtsquiz. Ja. Und das wollte ich dir einfach, ich wollte der Ultra sein von dem Quiz.
Ja, warst du.
Das habe ich wohl geschafft.
Das hast du geschafft, ja. War richtig schön. Ja. Wenn man immer jedes Jahr ein Mitarbeiterquiz, was praktisch so ist, dass man in dem Jahr, glaube ich, 15 Fragen beantworten muss, die sich alle drehen um Dinge, die man eigentlich nur wissen kann, wenn man hier arbeitet. Ne? Mhm. Die einem alltäglich begegnen, die so ein bisschen kultig sind und im besten Fall alle Menschen, die hier arbeiten, auch so ein bisschen berühren. Ne?
Und ich habe schon gehört, es gab einen Moment, da war ich ja noch nicht da.
Ja.
Ich kam ja sehr, sehr spät, leider, weil ich vorher noch was anderes machen musste. Und dann... ich kann erst um Mitternacht oder so, das heißt, ja, alles verpasst. Und es gab wohl eine Runde, wo Leute vorgemacht haben, wie verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen laufen.
Ja.
Und dann musste man anhand des Ganges erkennen, an der Parodie, an der Imitation, um welchen Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin es sich handelt.
Das war die Halbzeitshow.
War die große Halbzeitshow. Also da ist der Super Bowl immer von Neid erblasst, der bei dieser Halbzeitshow, die es bei diesem Quiz gibt, nach etwa 8 Fragen. Und da hat ein Mitarbeiter, nämlich Pascal, liebe Grüße, hat eine fantastische Wette eingereicht. Und er hat gewettet, dass er mindestens 50% der gesamten Florida TV-Mitarbeiter, die er aus einem Schälchen gezogen hat, die Schnipsel mit den Namen, dass er die so imitieren kann, dass das Publikum das erkennt. Und das ist ihm gelungen. Mhm. Diese Wette hat er gewonnen.
War das witzig?
Er ist wirklich ein fantastischer Beobachter von verschiedenen Gängen. Und da merkt man mal, wie sich erstens interessant, dass sich Gänge so unterscheiden. Und zweitens auch, dass man auch so ein bisschen die Persönlichkeit aus dem Gang rauslesen konnte. Das hat er ganz präzise rausgearbeitet. Und da war ich auch nicht böse, aber nächstes Jahr ist er nicht mehr bei uns dann. Da bin ich ja ein guter Verlierer auch. Mach's gut, Pascal, ne? Ab nach Köln zu Ende, Mol.
Ach stimmt, dich hat er gezogen.
Ja, ja.
Ich erinnere mich grob. Ja. Ja. Was hast du denn mit deinen Schuhsohlen? Warum hältst du die denn immer so in die Höhe?
Schuhsohlen hat er so nachgemacht. Ja, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Und hat immer
dein hinteres Bein geht manchmal, wenn du so um die Ecke
guckst.
Ich habe so eine Erinnerung. Ja,
Charlie Chaplin-eskes.
Ja.
Und dann hat er immer so staatsmännisch genickt zur Begrüßung. Das mache ich offenbar auch.
So City Walks.
So, ne, dass ich so.
Das stimmt, das machst du, ja.
Ja, wusste ich gar nicht. Ja.
Tja. Ja, du nickst so runter.
Ja, so.
Von deiner dann doch ja beachtlichen Körpergröße.
Ja. So nicke ich dann den Leuten zu, damit ich nicht umarmen muss.
Das stimmt, ja, ist das schon erledigt. Ne?
Genau.
Ja, stimmt, du nickst dich so langsam rein in Gespräche.
Genau.
Richtig. Wisst ihr, was ich auch interessant fand? Wir hatten ja unsere Location, die bestand auch aus einer Eislaufbahn.
Ja.
Also wir konnten Schlittschuh fahren zur Begrüßung.
Das ist schlau.
Das ist das Äquivalent gewesen zum Bogenschießen bei einem Sommerfest, wo Leute wirklich mit 3,8 im Turm als erstes mal so einen gefährlichen Bogen in die Hand bekommen und ein Luftgewehr.
Ja.
Und dann, ist halt so Pengtisch, ne?
Ja.
Und das war das Äquivalent, war hier die Eisfläche.
Nächstes Jahr machen wir dann, wenn aber erst
Messer werfen.
Um Mitternacht Messer werfen und Lumberjack. Bäume fällen.
Ja.
Ja. Wir haben es ja clever gelegt. Wir haben gesagt, so zur Einstimmung, wenn man erwarten kann, dass noch nicht alle Rotze voll sind.
Genau.
Und das hat einigermaßen hingehauen. Ich finde nur eine Eisfläche, wenn eine Firma oder ein Verein oder wer auch immer, vielleicht auch eine Familie, jeden Charakter nochmal auskundschaften will von allen Familienmitgliedern oder Kolleginnen, dann ist eine Eisbahn perfekt. Ja. Denn es zeigt sich, wo die Eitelkeit versteckt ist, Herr Klamroth. Denn wenn du zum Beispiel ein sehr, sehr guter Schlittschuhfahrer bist und du denkst dir, jetzt ist my time
Showtime.
To shine. Und du bist der als sehr guter Fahrer, pokst du die Leute weg, damit du als Erster auf dem Eis bist, damit die ganze Aufmerksamkeit auf dir liegt, damit noch kein anderer dein Eis beschmutzt und du zumindest schon mal eine Pirouette drehen kannst, bevor die Stümper auf die Eisbahn kommen. Da merkt man schon, uiuiui. Dann merkst du auch weiter, es sind immer die Leute, die sehr gut fahren können, die drehen dann rein zufällig, fahren die an bestimmten Leuten so schnell so rückwärts vorbei und kreuzen den Weg zwei, dreimal, fahren auch ganz knapp an einem vorbei und drehen nochmal eine Pirouette, aber rein zufällig, die achten ja eigentlich, sie sind so im Tunnel, die tanzen auf dem Eis, fällt ja kaum auf, aber immer dort, wo die Leute sind, denen sie das gerne mal vorführen wollen. Das war wirklich ein Fest der Eitelkeiten.
Das ist vor allen Dingen...
aber ich bin genauso beim Skifahren.
Ja, genau, das wollte ich nicht ganz sagen. Beim Skifahren ist es, das ist immer ein bisschen anders noch, da geht es ja so ein bisschen um so eine Eleganz, die man vorführen will, mhm. ne, beim Eisskating oder wie man das nennt. Ich bin Amerika. Schlittschuhlaufen heißt es wohl hier. Ne? Aber beim Skifahren ist es ja auch oft so, dass die Skier manchmal auch wie so eine eigentlich einen nochmal zurückkatapultierenden alte Leistungshochs, weil man ja eigentlich relativ klapprig schon sein kann als Mann jetzt vor allem. Das gilt jetzt noch nicht so für uns, aber wenn du jetzt so 60 bist oder von mir aus auch 65 und im dritten Stock schaffst es so nicht mehr, ohne mal ein Päuschen zu machen, aber mit den Skiern unter den Füßen bist du nochmal der Blitz auf einer schwarzen Piste. Mhm. Und kannst nochmal alles zeigen und kannst deine ganze Männerigkeit ja. nochmal so rauslassen. Und deswegen sind diese Typen, diese alternden Manager, so, ich sag mal, ein bisschen angeknackste Alfa-Tiere.
Was redet ihr denn?
Das sind die gefährlichsten. Das sind die gefährlichsten.
Ja, das alte
Das
Ding,
ist so.
Das alte ich sage es dir. Habt ihr mal Benny erlebt? Da ich braucht man nicht, keinen alten Manager, du brauchst nur einen Benny auf der Tanzfläche.
Ich sag doch nicht, dass Benny nicht auch gefährlich ist für die Allgemeinheit, aber das ist ein ganz anderes Thema. Benny ist sagen, grundsätzlich, du kannst ja auch sagen, Motorradfahren ist gefährlich, aber Benny auf dem Motorrad ist noch gefährlicher.
Deswegen hat er es verkauft. Deswegen hat er es verkauft.
Ja, aber
hat er ein Motorrad? Ja. Wirklich?
Ja.
Oh Gott.
Dann hat er selber gemerkt, dass es lebensgefährlich ist, muss er verkaufen. Ja. Aus Selbstschutz.
Ach du lieber.
Ja.
Ja.
Ja. Und das meine ich damit, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, ich war da beim Schlittschuhfahren nicht dabei, dass das so ein bisschen ähnlich ist, dass man praktisch nochmal so neuen Lebensmut
du hättest
kriegt.
Auch, also
du hättest, ich, auch,
du hättest auch vorgeführt.
Ist doch wohl klar. Ja. Also da werde ich doch mit hier gar nicht, und ich hätte auch gar nicht so ein Geheimnis daraus gemacht. Ich hätte meine Pirouetten gedreht, ich hätte vorher gesagt, bitte Licht an, Musik, hier komme ich. Ja. Ist doch wohl gar kein Geheimnis. Mhm. Meinst du, ich hätte mich da zurückgehalten?
Aber witzig sind auch die, die dann gar nicht auf die Eisfläche gehen, weil sie das nicht können.
Ja.
Und weil sie sich dann schämen, was nicht zu können. Das finde ich auch völlig absurd. Also ich muss euch sagen, dieses Männerige, sich so im Sport messen, das geht mir irgendwie ab. Was natürlich nur daran liegt, dass ich keinen Sport besonders gut kann. Deswegen habe ich mich da schon in frühester Kindheit aus diesem Wettbewerb rausgezogen.
Stopp. Das macht mich richtig wahnsinnig. Warum? Weil das Wesen von Sport ist, dass man sich misst. Und das
nein,
ist kein nee, Gender-Ding.
Gar,
nein. Also denkst du, die Frauenfußball-Nationalmannschaft?
Da merkst du schon die völliger Blödsinn. Nee, das Wesen von Sport könnte auch als Parallelentwurf
halt
sein,
Sport.
Dass man zum Beispiel sich gut fühlt dabei, dass man irgendwie Stress abbaut, dass man irgendwie seinen Körper erlebt, dass man danach irgendwie sich besser fühlt, dass man irgendein Hochgefühl hat, dass man einfach bei sich ist und irgendwas macht, was einem selber
ja,
Freude macht.
Aber ihr redet ja auch von so Wettbewerben.
Völlig unabhängig von anderen.
Bei Olympia macht man ja nicht mit, weil man sich nochmal gut fühlen will.
Da reden wir doch gleich
davon. Also wer von uns, wer trainiert denn nochmal hier für Olympia? Wer trainiert hier nochmal für Olympia von uns dreien nochmal genau.
Wollt ihr in Abrede stellen, dass die meisten Sportarten auf irgendeine Art von Wettbewerb beruhen?
Ja, weiß ich gar nicht.
Also lass jetzt mal Ausdauersport.
Es gibt in jedem Sport auch einen Wettbewerb, aber gerade im Breitensport.
Ich habe den Moment verpasst, wo der Streit losging. Worum geht's denn nochmal? Also wer hat denn jetzt eigentlich angefangen, was Falsches zu sagen? Also weil es ging jetzt darum, warum ging's denn? Wir waren doch gerade noch beim Eis.
Ich sage, es gibt Leute, die trauen sich nicht mehr aufs Eis, weil sie dann denken, sie können da gar nicht mithalten.
Nein, aber bei dir ist immer alles
schöne Erlebnis.
I don't know what we're yelling about.
Alles männrig, alles boomerig, alles eine Scheiße.
Oh, da triggert der Ring.
Nee, aber haben wir doch gar nicht
es
gesagt.
Es nervt mich da. Und ja, dann kommst du noch mit deinen ollen, die Managers sind die schlimmsten auf der Skipiste. Da hast du mal einen 20-Jährigen gesehen, der im Kuhkostüm. Sag ich doch.
Was hat er denn?
Das sind einfach eine Ansammlung von Klischees,
nein,
die wir hier auf dem Tisch.
Schmidti macht das neue Programm von Mario Barth. Das ist es, oder?
Ach, du
wir Lieder. Haben dich erwischt. Du willst einfach aus Satiregründen, machst du den Part gegen das Gender nochmal von Mario Barth, ne? Das ist es, oder, Schmidti?
Dann ist das Lowest to Framing, das du jetzt noch hättest.
Aber ich verstehe, ich würde ganz kurz, also weil ich freue mich immer über Wutanfälle, weil da ist ja was los, aber ich würde nur gerne nochmal verstehen, warum. Also was ärgerst du dich eigentlich? Aber warum du denn jetzt? Du hast doch eigentlich angefangen damit, dass manche Leute überperformen, und das haben wir doch eigentlich nur weiter ausgeschmückt. oder ja, nicht?
Nein, aber das, die Begrifflichkeit hier im Raum, welche die geht Begrifflichkeit mir auf den Sack. Denn? Welche? Er labert die boomerigste Scheiße und labelt alles als Boomer, als aha, toxisch, als männlich,
oh, da
als
dies und das. Um das zu erkennen.
Aber das musst du, das musst du praktisch durchgehört haben, weil laut ausgesprochen hat das nicht.
Doch.
Nee.
Ich gehe jetzt heim.
Ich habe richtige, ich erzähle euch mal von einem richtigen, da musste ich lachen. Da hatte ich ein richtiges Berlin-Prenzlauer Berg-Problem. Was man nur in Berlin-Prenzlauer Berg hat. Guck mal hier, seht ihr die Schuhe hier? Die sind neu. Und ich hatte aber schon neue Schuhe. Ich hatte neue Schuhe, die habe ich geklaut. Bei Late Night Berlin. Da habe ich nämlich
Kostüm.
Ja. Weil wir hatten die letzte Sendung Late Night Berlin. Da kommt jetzt noch das Best-of und noch das Musikspezial und so. Und da stehen jetzt die ganzen Schuhe rum und ich dachte mir, jetzt gehen wir in die Pause, dann nehme ich mir Schuhe mit.
Ach, so macht man das.
Manchmal. Ich okay, sag dann immer, dass ich die eintrage, damit die nicht so weiß aussehen im Fernsehen. Ne, dann damit ich nicht so aussehe, wenn ich die gerade aus der Packung geholt habe.
Ja.
Ne?
Ja, ja,
das ist ja manchmal, wenn du so strahlst, siehst du aus wie einer von Us5. Ist ja auch nicht gut. Ne? Wenn
du so ein bisschen, trage die ein.
Das ist so zu weiße Schuhe, ein bisschen wie zu weiße Zähne. Das
und
sieht
sind
scheiße
Franzi
aus.
Und Sophia dann dankbar, dass du die extra einträgst?
Ja, die sagen dann, ich soll sie wieder mitbringen. Wir haben so ein System.
Trägst du ein und trägst du weg. Ne?
Nee, ich bringe die meistens auch wieder. Aber manchmal passiert mir dann irgendwie was. Und das fand ich auch interessant. Das ist ein Problem, was man wirklich nur im Prenzlauer Berg hat. Und nirgendwo sonst auf der Welt. Ich habe es geschafft, meine Schuhe nachhaltig zu versauen, dass ich die gar nicht mehr anziehen kann. Oh. Und zwar mit einer Unachtsamkeit. Ich habe mir auf meine Schuhe Kurkuma gekleckert.
Oh, das ist ja Worst Case. Kurkuma, das ist ja...
Kennt ihr das? Das heißt Golden Milk, nennt sich das. Klingt ein bisschen eklig. Ist aber einfach so eine Art...
Das ist lecker,
ja, wie so eine Art Milch, Kaffee. Es ist kein Kaffee natürlich, aber da ist so Kurkuma in so warmer Milch, wie so ein Chai-Latte oder sowas.
Kurkuma, das ist ja so eine kleine Wurzel, die sieht aus wie eine Raupe und so ein bisschen wie ein Ingwer, wie so ein Mix aus Ingwer und einer Raupe und die ist ganz gelb, ne? Und ganz färbend.
Ja.
Ich glaube, wenn man die schneidet, hast du gelbe Finger.
Genau.
Ja.
Und ich war irgendwann mal, spazieren mit Herbert Grönemeyer und der hat sich das gekauft in einem Café.
Ach,
und der hat dann gesagt,
das trinkt er gern?
Ja, und der hat dann gesagt, das soll man trinken, da wird man schön und jung von.
Ja.
Und da habe ich mir den Herbert angeschaut, habe gesagt,
Stimmt,
das kaufe ich mir jetzt. Und dann habe ich das erste Mal getrunken und dann habe ich das sehr gerne gemocht. Und dann habe ich mir das auf meine Schuhe draufgekleckert und auf meine Hand und auf meine Hose. Und alles ist gelb,
Scheiße.
So gelb, dass das nicht mehr abgeht. Jetzt habe ich gelbe Schuhe, gelbe Kurkuma-Schuhe. Und es ist doch wirklich eine Frechheit, wie speziell dieses Problem ist. Nirgendwo auf der Welt passiert einem das. Das ist wirklich ein Areal von 2 Kilometern, in dem dir auf der ganzen Welt dieses Problem, dass du die Kurkuma auf die weißen Sneaker kleckerst.
In der Pfalz würdest du dafür jetzt sogar noch verprügelt werden.
In der Pfalz wüssten
so
die gar nicht, was
ist
passiert
Problem.
Ist. Da würd, die hätten,
das würden sie aber sauer machen.
Nee, die hätten gedacht, da hätte einer mit einer gelben Farbe meine Schuhe angemalt. Weil, wie sonst? Ist doch interessant. Ist
wirklich interessant.
Ja.
Einmaliges Problem.
Ich habe, apropos Problem, ich habe noch ein weiteres einmaliges Problem und
Baywatch Berlin Checkerfrage, wir checken das für dich.
Also, ich habe eine Checkerfrage bekommen und was ich auch erstmal grundsätzlich gut finde, dass ihr euch immer schön daran haltet, mich praktisch in die Nachrichten hineinzulocken. Ich habe doch immer mal gesagt,
wie meinst du das?
Naja, ich kriege ja manchmal Nachrichten, auch bei Instagram und so, schreiben Leute mir irgendwas und so und ich lese nicht immer alles, weil es ist irgendwie viel und manchmal habe ich Lust und dann lese ich dies und das. Mhm. Und man sieht ja immer nur so den ersten Satz. Und ich habe irgendwann mal gesagt, dass mir es mehr Freude machen würde, wenn ich also mit Komplimenten schon auf die Nachricht aufmerksam gemacht werde. Und ihr haltet euch alle daran und ich kriege die wunderschönsten Komplimente. Natürlich ein bisschen inflationär ist es.
Kurzzeitig hatte ich diesen Aufruf von uns vergessen und mich einfach nur gefreut. Und da ist mir eingefallen, dass die Leute gezwungen haben.
Das heißt, egal was mir geschrieben wird, was danach kommt, es beginnt erstmal mit überbordenden Komplimenten, Lobpreisung und so. Hier auch, ist eine Checkerfrage und da schreibt jemand, lieber Klaas, du schönster Podcaster der Welt. Ich habe, und dann ist es auch vorbei, ne?
Ja. Das reicht ja.
Und dann geht's los. Genau, sage ich erstmal Dankeschön.
Rubrikende.
Dank. Ne? Rubrikende. Ich habe eine Checkerfrage für euch. Meine Frau arbeitet am Empfang einer Physiotherapie und war heute Morgen gegen 7 Uhr noch allein in der Praxis, als plötzlich ein etwa 80-jähriger Mann in die Praxis kam und sagte, Sie müssen mir mal helfen, gute Frau. Als meine Frau dann fragte, wie sie denn helfen könne, meinte er, Sie müssen mir mal ein Zäpfchen geben. Ich komme nicht ran. Normalerweise macht das die Frau meines Nachbars, aber die schläft immer so lange, und ich habe keine Zeit. So, jetzt ist natürlich klar. Also,
das ist meine Checkerfrage, du.
Das ist die Checkerfrage.
Jetzt wirklich, was für mich jetzt schon die Checkerfrage
nicht googeln, ne?
Das ist ungoogelbar.
Kannst du nicht googeln.
Und es ist eine Sache. Und ich, als TV kann man vielleicht hier und da auch noch so ein bisschen mit Wissen aushelfen. Also, es ist ein Zäpfchen. Das muss gegeben werden. Der Mann braucht es offenbar, weil sonst Dinge passieren, die für ihn, der ist 80 Jahre alt. Das heißt, wenn man da die notwendigen, auch erprobten Medikamente weglässt, dann funktioniert der ganze Laden nicht mehr. Hm. Und deswegen braucht er das. Ich verstehe auch, dass man vielleicht da selber nicht mehr unbedingt rankommt. Dann, was will man jetzt machen? Nun geht er in die Physiotherapie, weil er vielleicht einfach nur so irgendwie so denkt, ach was, irgendwie der Arzt, den ist nichts Menschliches fremd. Das sieht hier so aus wie eine Arztpraxis, dass jetzt am Ende Physio ist. Da geht es ja auch um Beweglichkeit. Sie könnte natürlich, habe ich jetzt überlegt, eigentlich ihn praktisch wieder so mobil machen, in ihrer Form als Physio und vielleicht auch mit der Ergotherapie,
ja,
dass er selber wieder mit der Hand da rankommt.
Ja, aber die Welt ist auch kein Comicheft. Ne? So wird das nicht. Das ist keine Lösung für den Moment wahrscheinlich. Ne?
Das ist nicht so. Ne?
Das moralische Dilemma ist da.
Das moralische Dilemma ist da. Ja. Also was macht man, ist die Sache? Was also macht ihr?
Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass ich da nicht faken würde.
Also was so anderes ein bisschen reinstecken. So,
nee, das Hösle so ein bisschen runter, dann einmal so ein Klaps auf den Hintern, nee, und
das
sagen
merkst
so.
Du schon. Das merkt man doch.
Das merkst du. Das ist ja, es gibt ja nicht mehr viele schöne Momente im Leben eines Menschen.
Mal reinpusten.
Reinpusten, da musst du mal nah rangehen. Weiß ich nicht, ob du, oh, da nicht, nee, ob du da nicht schneller einfach mal einfach klick, klick und.
Oh, ich bin ganz geschwitzt.
Das wäre mal eine Halbzeitshow.
Ja. Also was?
Also, ja, ich würde sofort einen Herzinfarkt vortäuschen, um aus diesem Dilemma. Das ist die einzige, also da gibt es wirklich nur diese Lösung.
Das ist zynisch, einen 80-jährigen Herzinfarkt vorzuspielen.
Ja, würde ich aber machen.
Okay.
Weil ich könnte, es wäre mir nicht möglich.
Okay, du würdest es nicht.
Ich habe das gerade auch im Kopf durchgedacht, wie der so langsam die Hose runterlässt, sich bereit macht.
Ja.
Ich da irgendwelche Handschuhe anziehe. Es wäre nicht, das geht einfach.
Ja, genau, man hat
es
nämlich Handschuhe. Ich habe auch überlegt, als Physiotherapeutin wird sie ja da so Handschuhe und Desinfektionszeug
haben. Das reicht
haben.
Aber nicht.
Nee, aber ich sag ja nur,
ja,
nicht
ist da.
Du, nicht für dich,
ja, aber
es
geht
da.
Aber nicht. Ich kann es nicht. Es
du bist, man muss dich auch daran erinnern, dass du der Mann warst, der eine betäubende Creme auf die Handinnenflächen aufgetragen hat, bevor er einen Frosch angefasst
Exakt.
Hat.
Exakt, vor Ekel. Nee, und da kann ich nicht ein 80-jähriges Arschloch anfassen. Also nicht der Mann, also, ne? Das ist ja
aber
nur
das ist ja
Terminus technicus.
Der braucht Hilfe.
Ja, also, wie würdest du denn reagieren?
Also, ich habe eben gerade wirklich überlegt, ob man irgendeine Möglichkeit findet, dass man das Zäpfchen so mit Uhu so ein bisschen auf den Stuhl klebt und dann ihn draufsetzt. Ob das vielleicht eine Lösung sein könnte, mit der man
doch,
leben kann.
Aber du weißt doch, wie schwierig es ist, wenn man einen Nagel an die Wand gehängt hat und will dann
das
Bild
aufhängen.
Ja, das und man muss dann genau den Nagel treffen, ohne dass man sieht, wo der ist.
Ja.
Und das muss ist doch dasselbe Problem.
Das ist
eigentlich
die Challenge.
Und muss er dann so lange sitzen, bis sich das aufgelöst hat?
Naja, ja, gibt so einen Kaffee dazu und gut ist. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, ich würde tatsächlich in dem Fall ihn zu einem Arzt schicken, damit das irgendwie seriös gemacht
wird. Ja, gut, aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir theoretisieren es nochmal etwas mehr. Das ist jetzt nicht möglich. Das ist ja auch ein absurdes Problem eigentlich zu sein, die Frau, die schläft immer so lange, die das normalerweise da reindrückt. Ne?
Die würde ich wohl wecken gehen.
Ja, das ist gut.
Das wäre mein
Service. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist es einfach. Ja. Einfach laut klingeln, sagen, Frau Schuster, hier ist er.
Es ich möchte auch nichts soweit kaputt machen, deswegen soll die Frau Schuster das weiter.
Im Idealfall, genau. Ich würde auch sagen, bevor man weiß ja auch nicht, was für ein Zäpfchen man ihm da jetzt reindrückt.
Und das ist auch gut, wenn das jemand mit Routine macht. Ja. Ne?
Also ich glaube nämlich auch, das hat jetzt nichts mit
ganz zu tun. Es gibt einen Aspekt, den wir nicht besprochen haben. Mhm. Ich finde, weil was wir gerade einfach so ganz als Normalität entgegengenommen haben, ist die Frage von dem Herrn, jemand Wildfremdes in einer Physiotherapiepraxis zu fragen, ob sie ihm ein Zäpfchen reindrückt. Und das muss man auch mal sagen, auch hier dieser 80-Jährige, da muss ich auch hinterfragen, ob das so höflich
Ach,
ist.
Ach Quatsch.
Ja, na, es ist eine unnötige Belastung.
Der ist 80,
nein.
Mann.
Also der ist ja aber nicht plemplem. Und man fragt
woher
da nicht,
du,
woher weißt du das?
Ja, dann ist er vielleicht plemplem, aber dann ja, okay.
Du weißt doch gar nicht, vor allem das ist doch kein Zäpfchen hier, wie was man als Kind so bekommen hat, sondern das kann auch sein, dass das Morphine sind oder sonst was.
Mhm.
Also es kann wirklich was wirklich, wirklich Wichtiges sein.
Warum ist überhaupt das Prinzip Zäpfchen noch so zeitgemäß?
Ja, weil das direkt da losgeht, wo es hingehört.
Oh, ja.
Weil du andere Medikamente musst du dann über den Magen aufnehmen, das dauert lange, bis das in den Blutkreislauf ist. Da schiebst du es praktisch an den Knackpunkt. Weiß ich mal.
Ja.
Ja, ist doch klar.
Das ist eine harte Frage gewesen.
Ja. Ich frage mich, warum der liebe Gott einfach so den Bauchnabel zuwachsen lässt.
Da ist stimmt, da ist eine Klappe vorgesehen, warum wo man nicht, das ästhetisch reindönern
genau,
kann.
Genau, warum hat man den jetzt noch? Ne? Ich habe mal irgendwo gehört, ja, damit man nicht so blöd aussieht in der Badehose. Aber es kann es doch nicht sein.
Ja.
Ne, dass man einfach sagt, guck mal da, hätte man ja theoretisch so einen Schlauch gehabt, da hätte man sich nicht mal ausziehen müssen. Da hätte man den einfach, hätte man so eine praktische kleine Tasche gehabt, so im T-Shirt und da kann man alle so Aspirin und sowas kannst du da immer so reindrücken, wie in so einen, so einen alten Luftballon.
Ich finde es witzig, dass du bei der Checker-Frage gar keine Fragen gestellt hast. Das hat sich
ja, die
so
war,
ergeben.
Die war ja offensichtlich, die Frage.
Die Frage, also das hat sich so Problem ergeben, ergibt sich daraus.
Vielleicht wollte er nur einen Kaffee, ne? Oder wissen, wo der Bus fährt.
Ja, das stimmt. Ja. Er hat nichts, genau. Ja, aber ja. Das ist klar, der Need liegt in der Luft sozusagen. Ich kenne das ja nur aus dem Krankenhaus, wo das dann meine Aufgabe teilweise war. Das ist ja was anderes dann.
Hast du Zäpfchen gegeben?
Ja, weil die...
Nein, wirklich?
Ja, na sicher. Muss er ja machen. Als Zivi?
Ja?
Ja, klar.
Ja, das habe ich auch.
Du auch?
Ja.
Bei fremden Menschen?
Ja.
Ja, wie bei wem sonst?
Ich bin ja was erstaunt. Aber dann seid ihr ja vom Fach. Was zieht ihr euch denn dann so?
Nein, du kannst ja nicht, ich kenne den ja trotzdem nicht. Es war zum Beispiel, es gab einen Herrn, der war sehr nett. Der war aber bekannt für seine Verwirrtheit.
Ich muss euch echt sagen, ich bin damit sowas nicht fies eigentlich, aber ich kann wirklich fast dieses Gespräch nicht mehr aufrechnen.
Aber bei dem war es so, dass der, also es war immer eine Herausforderung, weil der immer vergessen hat, dass er in einem Krankenhaus ist und dass er der Patient ist und wir die pflegenden Menschen. Und es musste immer wieder neu praktisch aufgerollt werden, warum wir hier in diesem Raum gerade sind, ne, zusammen. Was hat der liebe Gott uns hier zusammengeführt? Warum? Und so. Und das war eigentlich witzig, weil der war eigentlich total nett. Nur der mochte halt nicht ein Zäpfchen kriegen, ne? Ja. Der brauchte die aber. Und dann war es erstmal, wurde geknubbelt, wer macht's, ne? Das war immer richtiger Stierkampf, ne? So, und immer so ein umeinander rumtänzeln, ne? Das war wie wir damals Dance Like a Butterfly, Sting Like a Bee, ne?
Ja.
Wie bei Muhammad Ali eigentlich. Und wir haben probiert, so, und das ist schon interessant, wenn er von dem Standpunkt ausgeht, dieser Mann da, dieser junge Mann in dem weißen Kittel, ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, was der hier will. Und ich weiß nicht, warum jetzt das, was jetzt gleich passiert, für mich gut ist. Wenn das jetzt abgeräumt ist, dann ist es natürlich nachvollziehbar für ihn eine ganz blöde Situation, wenn da für ihn eine fremde Person kommt, um ihn herumtänzelt, er ohne Hose durchs Zimmer flitzt und man praktisch mit mehr oder weniger mit ausgestreckter Hand hinter ihm herrennt, wie in so einem Comicfilm und eigentlich nur auf einen passenden Moment wartet, um einmal zu machen, ne? Weißt du, das ist natürlich, wenn man jetzt die ganze Situation jetzt immer wieder von Neuem erklärt bekommen muss und man jetzt auch sagt, ne, da ist das natürlich, ja.
Und ihr schwört, dass ihr beide Zäpfchen gegeben
habt? Ja. Sag mal.
Mein lieber Mann.
Jakob, du tust gerade so, als wären wir Herzchirurgen gewesen beim Zivildienst.
Da habe ich neuen Respekt vor euch.
Wir hatten sogar eine...
Schmitti bei mir und ich bei Schmitti.
Wir hatten eine Hilfe, wo wir den Patienten wie mit so einem Kran hochfahren konnten.
Ja, genau, hatten wir auch.
Einer hat vorne, es wurde immer gelost. Wir waren zwei Zivis und einer durfte vorne die Apparatur bedienen. Mhm. Das heißt, ich konnte ihn so hochfahren und der andere war dann dran, hinten die Hose runterzulassen. Und der vorne an den Knöpfen war, der hat dann immer noch Anleitung gegeben. Na, Herr jetzt aber mal bitte, jetzt lassen wir mal die Hose runter. So. Mhm,
ja.
Es ist nicht so schlimm, wie du es dir jetzt ausmalst, weil du die Notwendigkeit so spürst.
Das kann ich einfach nicht. Also ich hätte noch eine Checker-Frage aus einem anderen Bereich.
Oh.
Also ich bin wirklich richtig jetzt schockiert von dieser Vorstellung.
Du würdest das auch machen.
Ich habe noch eine Checker-Frage, reiche ich gleich ein, aber naja, ich.
Du würdest
ich finde es gerade interessant, wenn ich mich jetzt selber erforsche, dass es irgendwie verläuft da in mir eine, oder ich empfinde eine Distanz, wo es mir selber richtig schlecht geht, diese Distanz zu durchbrechen und das zu machen. Da würde es mir, glaube ich, sehr nicht gut mitgehen. Auch wenn ich verstehe, das ist eine medizinische Notwendigkeit, aber irgendwie könnte ich das nicht machen. Wie ist das denn dann im Zivildienst, wenn man sowas feststellt, dass man, ich kann das nicht machen?
Ja, dann machst du das nicht.
Dann muss man es nicht machen.
Na, ist auch ne, ganz ehrlich,
ist ja auch man doof, muss, weil es machen ja wahrscheinlich
nein,
alle.
Aber nein, man muss jetzt, man muss bei dem, um das jetzt wirklich mal so ja, zu beantworten.
Das interessiert mich wirklich, weil ich ja gerade in mir wirklich so ein Unwohlsein spüre.
Nein, aber das ist ja jetzt auch eine, das ist ja auch, verstehe ich auch total, aber ich glaube, das muss man vielleicht einmal sagen, weil es jetzt so wirkt, als würde sich dann die Welt in zwei Gruppen von Menschen einteilen, nämlich die, die gerne helfen und die, die nicht gerne helfen. Und so ist es ja nicht.
Nee, ich würde natürlich sondern, gerne helfen, ja, aber na, das eben, kann
genau,
nicht
nein, ja, es gibt grad, auch ja Menschen, die können deswegen nicht sowas machen, weil die, wenn sie nicht kein Blut sehen können, ja, in Ohnmacht fallen dann. Du kannst ja nicht aussuchen, wo deine Fähigkeiten liegen. Und du kannst als Zivildienst natürlich auch irgendwie beim Kindergarten den Hof fegen wenn, oder mit einem Bluttransport durch ja die Gegend fahren oder sonst was machen. Es gibt ja so viel, was dem Gemeinwohl dient. Ja. Du musst ja nicht am Menschen diese Dinge machen, weil nämlich wenn dir das selber unangenehm ist, ist es auch eine ganz negative Erfahrung ja für jeden Patienten, für jede
ja
Patientin.
Glaube ich mich auch.
Das heißt, nämlich die Selbstverständlichkeit und also ein großer Punkt daran, und das wirst du ja auch kennen, Thomas, ist das Normalisieren ja der eigentlich unwürdigen Situation, ja, weil man darf ja nicht vergessen, dass derjenige, dem das passiert, ja, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass ja einer da völlig im Nebel ist und nichts ja mehr mitkriegt, sondern wenn jemand auch nur ein kleines Bewusstsein oder auch diese Verwirrtheit, von der ich gerade berichtet habe, ich erzähle das hier so witzig, aber natürlich ist das Wichtigste dabei, demjenigen in solchen Momenten die Würde zu lassen.
Ja, total.
Und das so hinzukriegen, dass es für ihn erträglich ist, dass da so ein 20-jähriger Bursche ankommt und irgendwie so seinen Zivildienst an einem verrichtet, weil man das selber nicht mehr kann.
Das muss auch keiner beigebracht kriegen. Das hast du als 18-, 19-Jähriger, du merkst in dem Raum, der braucht das so sehr, der braucht dich so sehr und das Schlimmste, was du jetzt machen könntest, ist Theater.
So. Und ich glaube auch jetzt nochmal zurück auf die Ursprungsfrage. Es ist witzig und es entbehrt nicht einer gewissen Komik, natürlich, wenn man so zusammenfasst, ja, dass man sagt, da kommt ein 80-jähriger Mann in eine Physiotherapie und sagt, können Sie mir was im Popo stecken? Ne, das ist natürlich lustig ja erstmal so. Aber auf der anderen Seite wird er sich vielleicht ja auch eine halbe Stunde überlegt haben, meine Güte, wie mache ich es denn jetzt und so. Und wenn man dann da hinkommt, dann muss man es ja vielleicht nicht selber machen, aber man kann zumindest mal sagen, ich nehme sie jetzt mal an die Hand und wir finden jetzt eine Lösung fürs Problem. Und wir gehen jetzt mal irgendwo hin, wo das einer macht. So, und dann kriegt man es ja irgendwie geregelt sozusagen.
Das traue ich mir zu.
Das ist, glaube ich, das, was man machen sollte. Und das ist auch der Abschluss dieser Checkerfrage. Wenn man selber riesen Spaß hat an sowas, dann kann man es machen. Wenn nicht, dann sollte man zumindest dafür sorgen, dass er mit dem Problem nicht mehr alleine ist.
Hier kommt tatsächlich auch eine sehr interessante Checkerfrage von Nikolas. Wenn man jemandem eine Überraschungsparty in seiner eigenen Wohnung schmeißt, also in der Wohnung desjenigen, der überrascht wird, ist man dann verpflichtet, der Person beim Aufräumen zu helfen? Unser Kumpel hat letzten Samstag eine geschmissen bekommen, war aber sau angepisst, statt dankbar, da seine Bude am nächsten Tag richtig dreckig war.
Ja, kann ich absolut verstehen.
Wie ist da die Grundsituation?
Die Grundsituation
ist... Er legt ja nahe, der Nikolas, der die Frage einsteckt, der soll sich freuen über diese tolle Party und die Organisation.
Frechheit.
Und aber das Aufräumen kann er natürlich auch alleine machen.
Frechheit.
Was ist jetzt die Frechheit?
Was ist jetzt die Frechheit?
Überhaupt eine Party.
So deutlich ist die Lage ja hier
vor. Ist eine Frechheit, nicht, dass er sich aufregt?
Nee, eine Frechheit, überhaupt eine Überraschungsparty in der Wohnung von jemandem zu machen. Frechheit.
Das ist nicht erlaubt?
Nein.
Hä, aber das ist doch ganz normal. Das ist doch dieses typische Bild. Jemand kommt ins Wohnzimmer und dann springen alle hinterm Sofa
aber
und
doch
nicht sagen,
ins eigene.
Überraschung.
Ja, Horror.
Nicht. Da, das findest du schon verboten.
Da geht's mir genau hier wie bei Succession hier. Logan Roy, fuck off.
Mhm. Also Moment, aber das sind ja ganz neue Regeln im Überraschungsparty-Bereich.
Nein, Überraschungspartys sind dann interessant, wenn man damit keinen Ärger hat. Zum Beispiel, man muss sich vielleicht auch gut kennen. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist eine Party zu Hause.
Grundsätzlich?
Ja.
Auch jetzt für
Jakob,
die
um das mal gerade zu rücken, wenn du die Party zu Hause machst, dann musst ja du ja noch einen Mitwisser dabei haben.
Ja.
Entweder die Partnerin, der Partner oder ja der WG-Bewohner, ja, der dich zumindest reinlässt, der alle Leute reinbittet, ja, der das Licht ausmacht, der den das Geburtstagskind
liegt
dran
da alles rum zu Hause.
Und der ist verpflichtet dafür zu sorgen, oder die, dass am nächsten Tag aufgeräumt wird.
Na klar.
Weil sonst und der kann ja gerne die Hilfe dann in Anspruch nehmen von den anderen Partygästen.
Aber muss der Überraschte, der muss aber schon mit auch aufräumen, oder nicht? Oder also, muss der nicht mit aufräumen?
Ja, das Ding ist, es geht ja auch manchmal gar nicht so. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn es zu Hause nicht aufgeräumt ist oder dreckig oder so,
ja,
dann kann mir gar keiner helfen. Das kann nur ich machen, dass ja ich zufrieden bin.
Ja.
Ich kann gar nicht die Hilfe gebrauchen von Leuten, die gar nicht wissen, wie ich das gerne hätte.
Ja, aber so Geschirr wegräumen,
ja.
Pfandflaschen
ja, schon so, ja, das stimmt. Okay,
kann man
das kann man,
schon behilflich sein.
Kann man zusammen
Konfetti
machen oder so.
Aufkehren.
Ja, das, klar, solche Sachen kann man machen. Aber letztendlich hat man dann trotzdem damit zu tun. Und auch die Vorstellung, dass ich dann daneben sitze und nichts mache, sozusagen, oder rausgehe, während das gemacht wird, finde ich auch nicht gut.
Aber das heißt, wenn du jetzt renoviert hast, fertig, dann dürfen wir nicht in die Wohnung, oder was?
Auf gar keinen Fall.
Mit einer schönen Party mal.
Niemals.
Dürfen wir überhaupt in die Wohnung, wenn die renoviert ist?
Also, vielleicht.
Er hat doch gar nichts. Es ist ja Überraschung.
Ja, eben.
Also, wann kommt der Moment, wo du uns das verbietest?
Und du willst da so, du kommst da
jetzt?
So ins Wohnzimmer.
Jetzt.
Du kommst so ins Wohnzimmer und wir so, Überraschung.
Warum wollt ihr mir da eine Freude machen?
Ja.
Ja, ist keine Freude für mich.
Ja, uns auch. Weil wenn es ist ja eine Party.
Wir haben dich dieses Jahr ja schon überrascht.
Weißt du, was ich richtig cool fände? Wenn ihr mich, wenn
wir
ihr
haben
mich,
dich ja schon überrascht am Geburtstag, aber nicht zu Hause.
Nicht halt. Zu Hause, weil ich das hasse.
Ja.
Aber wenn ihr, weißt du, was für mich eine schöne Geburtstagsüberraschung wäre?
Sag mal.
Ich komme am Geburtstag in meine Wohnung nach Hause,
ja.
Das Licht geht an.
Überrascht!
Nein, das Licht geht an, keiner ist da, es klingelt das Telefon, ich gehe ran und sage, Überraschung, wir sind alle bei uns zu Hause. Und keiner kommt. Und dann würde ich sagen, nein, dann würde ich sofort tränen.
Das finde ich total interessant.
Wäre ich so ganz gerührt und würde auflegen und dann würde ich ins Bett gehen.
Also kann ich dir zu Weihnachten einen Gutschein für einmal nicht kommen schenken?
Oh, sehr gut, Schmidt.
Ja.
Kriegst du.
Genau, du
aber weil ich finde es interessant, weil du bist grundsätzlich Überraschungsparty-Fan, aber eben nur nicht zu Hause. Weil ich zum Beispiel möchte auf gar keinen Fall irgendwo am Geburtstag überrascht werden. Ich hasse Überraschungen und ich will auch nicht, dass alle Menschen, die ich kenne, da zusammengewürfelt auf mich, weil ich will es auf gar keinen
man
Fall.
Man kann ja auch diese Überraschung,
hasse ich auf den Tod.
Dieses Prinzip kann man ja gar nicht immer machen, weil irgendwann, also auch wieder Logan Roy, irgendwann rechnet man ja damit. Ne?
Ja.
Das heißt, man kann ja sein Pulver, muss man ja, kann man verschießen und dann ist es erstmal weg.
Also, wie klären wir jetzt diese Frage? Der Überraschte muss mit aufräumen, selbstverständlich, aber auch alle Freunde, die das praktisch mit initiiert haben, korrekt?
Ja.
Müssen mit aufräumen.
Ja, was heißt
aber hat der ein Recht darauf
also
angepisst
die Initiatoren
zu sein?
Müssen auf jeden Fall aufräumen.
Hat er aber ein Recht darauf angepisst zu sein, dass jetzt alles versifft ist?
Ja, wenn er ganz alleine gelassen wird und die katern sich zu Hause aus, ein bisschen low.
Es ist sowieso, also wer hat da was verloren zu Hause?
Ja.
Also wenn man wirklich eine Freude machen will, dann sifft man doch nicht die Bude voll da.
Gut, bei so einer Homeparty, da wird viel gesifft. Ne?
Das ist das Schlimmste. Wie kann man sowas machen? Ich habe einmal so eine Party gemacht, da war ich, glaube ich, 14 oder so. Zwei haben irgendwie sich eine Pizza gemacht und haben sich eingeschlossen in der Küche. Das ist verbrannt. Durch Feuer kam aus dem Ofen. Mein Kumpel Oles mit dem Ohr ging so eine teure Lampe gelaufen. 140 Mark weg.
Tja.
Ja, hat geblutet. Einer hat den Tisch weggeschoben und dann haben die so Breakdance gemacht im Wohnzimmer. Dann haben wir die ganzen Alkoholflaschen hinterm Pferdestall versteckt. Die hat mein Opa dann gefunden. Gab es auch Ärger? Das war alles also überhaupt nicht. Also die Rechnung geht gar nicht auf. Für die 5 Minuten Spaß.
Das Ding ist so zum Einzug so eine Party.
Vor allem das Ding ist, ich bin zum Beispiel, ich kann das gar nicht. Was ich nämlich auch schlimm finde, ist, ich kann nicht in so einer Siffbude ins Bett gehen. Das heißt, ich räume noch auf, bevor ich schlafen gehe. Mhm. Ich kann nicht in einer, grundsätzlich nicht, kann ich in einer unordentlichen Wohnung schlafen.
Ich weiß, dass ich das kann vom schlimmen Oktober.
Oh.
Aber das war es auch schon wieder.
Oha.
Und weg damit. Mit dem
hat es da eigentlich auch mal verbrannt gerochen?
Nee.
Bist du sicher?
Halt dein Maul. Ich kriege Ärger.
Also meine Güte.
Ich kriege Ärger. So, habt ihr die Ulle-Doku geguckt?
Welche? Ulle?
Ja,
Ulrich? Nee.
Jan Ulrich-Doku.
Die Doku noch nicht. Ich habe nur gehört, dass der war bei Matze Hilscher zu Gast und hat dort Rede und Antwort gestanden. Das war wirklich interessant. Das ist ja ein.
Habe ich gehört.
Ne? Der hat, aber an einem Tag hat er eine Wette laufen mit einem, wie viel Zigaretten man schafft an einem Tag. Ne? Und er hat an einem Tag, sage und schreibe, der hat immer 20 Stück zusammengebunden mit Gummibändern und hat die gleichzeitig geraucht und hat auf diese Weise es geschafft, am Tag 900 Zigaretten zu rauchen.
Das sieht Schmitty, man
du als Nichtraucher, würdest du das ausprobieren wollen?
Auf gar keinen Fall. Das macht wenig Sinn.
Das macht gar keinen Sinn. Nee. Ne? Also,
würdest du hier, wenn ich LSD nehme, an dem Tag einmal so ein 20er-Pack Zigaretten mit einem Gummiband rauchen?
Wenn du LSD nimmst, dann mache ich das.
Okay.
Machen wir das im selben Raum?
Ja,
alle?
Ja.
Wenn, aber vielleicht noch einmal einordnen. Also es geht um Jan
Zigaretten
Ulrich.
Zigaretten sind ungesund.
Naja, sowieso.
Ja.
Es geht um Jan Ulrich. Wer wissen will, warum Zigaretten ungesund ist, der kann sich ja mal diese Doku anschauen.
Der hat die Tour de France so gewonnen.
Der hat die Tour de France gewonnen, war unser Fahrrad-Wunderkind im Team Telekom, war ja unterwegs in der großen Zeit der Tour de France. Das war, bevor klar war, dass am Ende hat man es ja sogar mit denen, von denen man dachte, bis zum Schluss dachte, sie hätten eigentlich nicht gedopt, hat man festgestellt, alle haben es getan. Jan Ulrich hat es auch zugegeben, auch gedopt. Das heißt...
Moment. Also ich kann es ja mal erzählen, weil ich habe die ja gesehen, die Doku.
Ich will nur vorher, bevor die Doku erzählst, einmal sagen, wer das ist.
Für alle, die
nicht kennen.
Es waren so zwei, drei Sachen. Also man muss sagen, er hat bis dato, bis zu dieser Doku jetzt, noch nie zugegeben, dass er was genommen hat.
Ja, genau.
Das ist einfach, und das wurde ihm ja auch vorgeworfen, zu Recht. Ne?
Ja. Also, aber nur so, seit bevor praktisch der dann irgendwann, der Abfall kam sozusagen, als er dann der wurde, als den man ihn heute wahrnimmt. Er war ein Riesenstar in Deutschland, Fahrradfahren war ein Riesending in Deutschland, die Tour de France war ein Sport, der super ernst genommen wurde, weil es irgendwie davon ausging, dass man da wirklich menschliche Leistungen
durch ihn.
Durch ihn in Deutschland. Lance Armstrong gab es noch und so ein paar andere. Aber dieser ganze Sport und auch die Tour de France an sich hat also viel Schaden genommen. Bei ihm hat man es nur vermutet und er hat einen ziemlichen Absturz gemacht, war viele Jahre ganz schön weit unten und über diese Jahre hat er jetzt, oder redet er jetzt offen?
Er redet jetzt offen und ich glaube, da noch zur Ergänzung, er war der erste deutsche Tour de France-Sieger überhaupt und er hat diesen ganzen Hype, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, Jakob, und du wirst auch noch erinnern, der hat diesen Hype überhaupt kreiert, dass sich irgendjemand überhaupt fürs Radfahren interessiert hat, für Tour de France. Auf einmal wollte jeder Rennrad fahren. Das war so in einer Linie mit Michael Schumacher, Steffi Graf, Boris Becker, Jan Ulrich war eine der Sportgrößen, ein absoluter Weltstar und hat diese Tour de France 1997, glaube ich, gewonnen. Sensationell, da war er 22 Jahre, wurde dann hochgehypt, wie blöd, hat die nächsten Jahre auch noch immer so zweiter Platz und so, also sehr gut. Und irgendwann kam Lance Armstrong und das war eine absolut mitreißende Erzfeindschaft auf dem Rad. Also die haben sich wirklich nichts geschenkt. Das waren die größten Konkurrenten, die größten Rivalen. Und es war immer wahnsinnig spannend, wer macht es, wer hat die schlechtere Form, wer bricht wo zusammen. Hat Jan Ulrich dieses Jahr wieder eine Chance oder fährt Lance Armstrong weg? Dann kam der große Absturz in Form von die ganzen Dopingsünden wurden nach und nach aufgedeckt. Ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen. Und es wurde irgendwann klar, im Grunde hat jeder gedopt. Keiner, also kaum jemand ist da mitgefahren, zumindest im vorderen Feld, der sich nicht mit EPO oder Eigenblutdoping oder Eigenblutdoping, man zapft sich Blut raus, das wird mit Blutkörperchen angereichert und wieder eingeschüttet. Also ganz ekelhafte Sache eigentlich so. Aber gang und gäbe und ich glaube, um in diesem vorderen Feld mitzufahren, gab es zu diesem Zeitpunkt keine anderen Möglichkeiten.
Weil es alle gemacht haben, um irgendwie da so stattzufinden.
Genau, und das berichtet Jan Ulrich, der in dieser Doku das erste Mal auch offen darüber redet, dass er es gemacht hat, wirklich das erste Mal dazugegeben. Und er sagt auch, daher rührt seine, der war auch richtig, der war richtig patzig, der war bockig, der hat nicht zugegeben, der hat die Journalisten noch angegriffen. Weil er natürlich aus seiner Warte, er wusste, dass das zu dem Sport gehört, in Anführungszeichen. Und dass es jeder macht. Er war jetzt einer von denen, die erwischt wurden. Und er fühlte sich aber zu Unrecht angegriffen, weil er halt einfach jetzt nur wie ein Sündenbock dasteht und wird die ganze Karriere zerstört, die Titel aberkannt. Er darf nicht mehr mitfahren. Er wurde suspendiert von der Telekom und. Was aber noch interessanter ist als das, was man da in den ersten zwei, drei Folgen so mitkriegt, nämlich den ganzen Triumph und dann der langsame Abstieg, ist das natürlich, wie tief er fällt. Das ist, glaube ich, fast beispiellos. Ihr kennt, weil wir alle bei Late Night Berlin und Co. haben wir alle Witze darüber gemacht, wie er bei Til Schweiger im Garten irgendwann randaliert hat.
Über den Zaun geklettert mit der Holzlatte in der Hand, genau. Und, weil sie ihn nicht dabei haben wollen.
Er war schwerst kokainabhängig, hat Whiskyflaschen zum Frühstück getrunken, ne, und. Also wirklich richtig im Arsch. So hat er noch irgendwie so eine halbe Schlägerei mit Prostituierten gehabt. Also tieferer Fall ist nicht möglich. So. Und wenn du ihn jetzt aber siehst in dieser Doku, wie er das erzählt, und er ist komplett aufgeräumt,
Er wirkt absolut clean und es ist ein ganz, ganz anderer Mensch. Und er erzählt auch immer, dass er überhaupt nicht mehr er selbst war. Und man sieht die alten Aufnahmen, so Handyvideos, die ihr vielleicht auch noch im Kopf habt, wie er so wild durch seine Wohnung rennt. Dann erzählt er, fährt mit dem BMX-Rad in den Pool rein, randaliert hier rum, randaliert da rum. Irgendwann war es so weit, dass er so die ganze Schattenwelt um sein von Mallorca, also die Unterwelt von Mallorca ist eigentlich nur noch bei ihm in der Finca zu Gast gewesen. Und es hat auch kein normaler Mensch mehr reingetraut. Weder die Familie noch Freunde, die irgendwie jetzt nicht in diese Halbwelt gehören, haben sich noch auf sein Anwesen getraut. Und irgendwann musste man für eine Intervention wirklich so ein Preisboxer, der aus der Wiener, aus dem Rotlichtbezirk kommt, der ist da reingegangen, weil es keiner mehr auf dieses Anwesen getraut hat. Und so. Also so tief war der unten. Und ihn dann jetzt zu sehen, wie er darüber berichtet, und ich kann nur beten und hoffen, dass er keinen Rückfall erleidet, das ist schon krass, weil eigentlich alles, was man da so sieht, wie er zu dem Zeitpunkt war, würde man ihm sagen, also der dürfte gar nicht mehr leben.
Aber gibt's denn eine Antwort darauf, warum er erst jetzt das Doping zugibt? Weil ich weiß nicht, wie oft Lance Armstrong die Tour gewonnen hat. Ich glaube 4-5 Mal, ne? Mhm. Also rekordverdächtig oft. Mhm. Und der fällt dann ja auch irgendwann durch Doping auf. Ihm werden die Tourtitel aberkannt, sein großer Konkurrent. Und der hat ja dann so eine Art, der hat dann einmal Tacheles geredet. Warum hat er in dem Zuge nicht selber auch zugegeben?
Das war ein Zeitpunkt.
Bei mir war es genauso. Und das war für alle so. Weil das, finde ich, ist doch auch nochmal eigentlich so ein Game Changer in diesem ganzen Doping.
Das war, glaube ich, soweit man diesen Interviews auch folgt, so ein Zeitpunkt, wo das mit rationalen Überlegungen gar nicht so richtig möglich war.
Ja, genau. Und es war auch dieser Trotz. Also er sagte halt so, ihr wollt alle von mir hören, dass ich irgendwie mein Leben verwirkt habe, sozusagen. Ich werde euch das nicht geben.
Verstehe. Mhm.
Aber das ist auch ist auch interessant, wenn man.
Übrigens, eine Sache. Ja? In allen anderen Ländern, es gibt eigentlich nur in Frankreich und in Deutschland, wurde das auch. Und da steckt keine Wertung, ich finde es sogar gut, aber auch so als wirklich krimineller Akt geahndet. In Italien wurden Leute auch des Dopings überführt und waren ein Jahr später wieder bei der Tour de France dabei. Mhm. Die haben so ein Jahr Sperre gehabt oder zwei Jahre und danach ging es wieder ab aufs Rad. Und das hat er auch als eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, dass er halt irgendwie für alle Zeiten von allen Wettbewerben ausgeschlossen wird, es keine Chance auf Rehabilitierung gibt, er einfach eine Persona non grata für das sich das ganze Land schämt. Und vorher gab es 10 Jahre, wo das ganze Land, das war der Volksheld Nummer 1. Und dieser Fall hat er einfach nicht überwunden.
Aber du merkst schon, veranlagt, das fand ich interessant, als er so auch in diesem Interview auch so ein bisschen zurückgeschaut hat, wie das alles so losging, also wie man auch in den Sport findet und was für einen Charakter man braucht, um diese Höchstleistung jetzt mal unabhängig von Doping. Doping ist ja so, sind so die letzten 5%, die dann wirklich in der Weltspitze den Unterschied machen. Wie, weiß nicht, bei der Formel 1 dann die Technik des Autos oder so, ne? Was wirklich dann nur noch Millisekunden sind, die dann entscheiden. Aber bis dahin hat der ja schon eine unglaubliche Leistung vollbracht. Und wenn niemand gedopt hätte, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen langsamer gewesen, aber im Vergleich immer noch super knapp. Und wenn er dann erzählt, wie man so jemand wird und so weiter, dann merkst du natürlich, dass in gewisser Weise, also meine ich, dann so zu hören, dass so eine Suchtveranlagung eigentlich auch schon im exzessiven Sporttreiben veranlagt ist. So, dass das auch ist schon, dass das auch schon so etwas, wenn du gerade beim Fahrradfahren, ne, wo es auch um Ausdauer geht, wo du auch dich in Highs hineinfahren kannst, wo du auch merkst, dass auch das natürlich am Ende Endorphine ausschüttet und Bestätigung gibt und vergleichbar ist in anderen Welten mit Hochgefühlen, die sozusagen aus dem Nichts kommen.
Er hat auch die Sporterziehung in der DDR genossen. Auch das in Anführungszeichen.
Ja.
Das war ja im Zuge des Kommunismus einfach sehr das Aushängeschild, um zu zeigen, unser System ist besser als anderes. Deswegen auch Russland oder die Sowjetunion. Da war höchstes Staatsziel, dass man halt bei den Medaillenspiegeln bei Olympia und so ganz oben steht, den USA. Das war so. Und deswegen wurde da auch schon Anabolika bekommen, wird da auch in der Doku erzählt, als Kinder auf diesen Sport-Elite-Schulen. Und das wurde denen aber nie genau gesagt, was sie da kriegen. Das war so da hieß einfach, morgens gibt es eine Tablette. Ne?
Genau.
Und was ich aber krass finde, ist, was das für Exzesse dann auch angenommen hat, was das Doping angeht, dass die zum Beispiel, die erzählen auch, das Finale der Tour de France ist ja immer in Paris. Champs-Élysées fahren die nochmal ein paar Runden und dort ist das Finale. Und danach gibt's eine Aftershow-Party. Das kann aber kein normaler Fahrer machen. Also der ist danach viel zu platt, weil er eben halt noch 200 Kilometer gefahren ist und noch die Runden gedreht hat. Und deswegen haben die am Champs-Élysées hatten die Wohnwagen stehen. Und dann sind die Fahrer anscheinend kurz abgestiegen in diesem Wohnwagen, haben sich eine Spritze gegeben, haben sich gedopt, aber nicht mehr fürs Rennen, sondern für die Party, damit sie da fit sind.
Ja, das ist dann der Übergang. Wahnsinn. Ist doch interessant, weil das ist dann eigentlich genau der Übergang dessen, was im großen Bild dann ja auch wahnsinnig schief gelaufen ist. Also wenn man sich dann irgendwann nicht mehr dopt fürs Fahrradfahren, sondern so für den Nachmittag, das ist ja das, was dann irgendwann so weiterging bei ihm. Ja, ich fand es auch, erhellend, dieses Gespräch zu hören. Die Doku schaue ich mir nochmal an.
Auf Prime Video.
Ja,
ist aber richtig traurig doch eigentlich ist doch am Ende, dass wahrscheinlich Lance Armstrong und Jan Ullrich hätten beide ihre Touren gewonnen, wenn es eben ein Feld gegeben hätte, wo eben keiner dopt. Ja. Und das ist da irgendwie nochmal interessant.
Die haben auch den Dopingarzt, ne? Den Fuentes.
Fuentes, ja, stimmt.
Den interviewen sie auch. Und der meinte auch, der ist sich gar keiner Schuld bewusst, ne? Also ich weiß gar nicht, was hier los ist. Aber der sagt auch, man kann halt aus einem Esel kein Rennpferd machen. Ja. Und du musst eigentlich schon die Beste, also ja, wenn alle nicht dopen würden,
dann
hätte das Feld wahrscheinlich genauso ausgesehen. Ja,
und das ist das Traurige.
Ja, genau, also sobald drei Leute ausscheren.
Das meine ich damit. Alles wäre wahrscheinlich auf die menschliche Kapazität limitiert.
Ja.
Und trotzdem für einen Außenstehenden eine beeindruckende Leistung, so wie in ganz vielen anderen Sportarten das ja eben auch funktioniert. Da kommst du nicht im Leben kommst du da nicht dran. Ne? Ja, das finde ich alles wirklich interessant und auch für Leute, die das so damals gar nicht mitbekommen haben, auch für jüngere Leute oder so, das ist schon eine interessante Geschichte, kann man glaube ich eine Menge auch rausziehen. Ja,
ja. Auch ehrlicherweise, ich habe mir auch oft gedacht, ich will da nichts versprechen, was man nicht halten kann, weil ich verstehe auch, warum man es macht. Aber wir sind natürlich an vorderster Front auch, dann die Gags darüber zu machen, wie er bei Til Schweiger im Garten rumrandaliert. Dasselbe hatten wir 10 Jahre früher, als Britney Spears sich die Haare abrasiert hat und so. Das ging bei MTV News und so. Da ging es 700 Sonderfolgen darum, über den Downfall, ne? Und das ist natürlich so dieser Umgang, wenn du das jetzt nochmal gespiegelt kriegst von jemandem, der sich aus diesem Sumpf rausgezogen hat und das erzählt, wie es ihm da ging und in welcher Verfassung er war und wie knapp vorm Tod er stand und so. Mhm. Natürlich ist das halt ein Wahnsinn, dass wir dann halt auch darüber, dass da Gags gemacht werden, ja, dass das irgendwie Memes werden, dass man da habe ich oft dran gedacht in der letzten Folge von dieser Doku, unser Umgang ist.
Habe ich interessanterweise auch dran gedacht. Ich glaube, dass man
Pete Doherty, Amy Winehouse, alle, ne? So,
Ja, gut, ne? Das geht natürlich auch immer mit Popkultur einher. Ich glaube, dass man da hundertprozentig ganz oft viel zu unsensibel war und vielleicht auch wieder sein wird, weil man die Dinge dann zu spät erst ins Bild setzt. Ich glaube, dass wir grundsätzlich, meine ich nicht uns drei hier, sondern so wir alle, dass man mittlerweile genauer hinschaut. Und vielleicht gewisse Sensibilitäten doch entwickelt hat. Man ist dann lange nicht am Ende. Man wird, glaube ich, viele Fehler machen, weil natürlich die Popwelt und alles und auch eine schnelle Kommunikation und so funktioniert natürlich so. Und die wird auch weiterhin so funktionieren. Und ich glaube, man muss sich immer überlegen, ist das jetzt etwas, also über was, wo genau liegt jetzt gerade der Gag? In dem Fall ist ja der geistige Zustand und auch dieses unglaubliche Lebensdrama ist ja gar nicht unbedingt Gegenstand jetzt des Gag-Aufbaus sozusagen, sondern da kommen dann Sachen zusammen, wie immer in Gags. Da kommen Dinge zusammen, die augenscheinlich nicht zusammenpassen. Da ist dann Til Schweiger, der auch wiederum ein anderer Referenzpunkt ist. Da ist jemand, der da über einen Zaun klettert, weil er nicht mitsaufen durfte, weil er da genervt hat. Dann sagt er, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich komme jetzt trotzdem. Und wenn mir einer querkommt, kriegt er was mit der Holzlatte auf den Kopf.
Ja.
Das klingt natürlich witzig so. Und es ist in dem Moment vielleicht auch sogar noch jetzt bei einem Drama, denkt man sich auch, meine Güte, dann kommt da einer so in der Unterhose da angepoltert. Ja klar, man kann sich nämlich entziehen, dass in dem Moment witzig ist, aber wenn du jetzt dir überlegst, okay, irgendwer kam jetzt vielleicht, ein guter Freund, weiß nicht, ob es so war, hat den dann mal an die Hand genommen, hat gesagt, du gehst jetzt mal ins Bett, leg dich mal hin, dann liegt er da, müde gekämpft in seinem Bett, man guckt sich den an, erinnert sich daran, wie der früher mal war und empfindet vielleicht eine große Traurigkeit darüber, wo das hier alles angekommen ist. Und das ist natürlich am Ende immer die eigentliche Wahrheit, um die es geht. Und darüber macht man auch keine Witze, sondern man merkt das ja jetzt auch in der Zusammenfassung, man macht Witze über die Verknappung und über den Slapstick, der da drin steckt. Und so. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man da, wenn man überhaupt Witze macht in solchen Situationen, sich zumindest das richtige Motiv vornimmt.
Ja.
Ja. Das stimmt, aber da muss man einfach wachsam bleiben, das ist so. Und da wird man auch nicht immer alles richtig machen. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass wir uns überhaupt über sowas Gedanken machen. Und mit uns meine ich wiederum nicht mich, sondern es gibt so oft dieses Gelaber von, was darf man noch sagen und was tut wem weh und so. Ich finde, man kann sich gar nicht genug Gedanken darum machen, dass es eigentlich ganz einfach ist, zu respektieren, wenn jemand nicht möchte, dass in gewisser Weise über etwas gesprochen wird und so weiter. Das heißt nicht, dass das dann schon geklärt ist, die ganze Geschichte, aber weiterhin achtsam zu sein und darauf zu, also man schafft es auch anders, Gags zu machen, glaube ich.
Es ist möglich. Ne?
Ja. Ja, aber, ja das, aber, so. Aber das ist doch die Behauptung der anderen Seite, dass gar nicht geht. Geht schon, glaube ich. Ist halt kompliziert und man muss halt immer nachdenken und wie gesagt, man ist nicht gefeit davor, dass es trotzdem mal schief geht. Aber dazulernen soll man doch dürfen. Sonst bringt das ja alles nichts. Dann brauchen wir kein Gespräch mehr führen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich auch weiterzuentwickeln und Fehler anzuerkennen und sie dann beim nächsten Mal besser zu machen. Wenn es kein nächstes Mal geben darf und so, dann können wir uns auch die Diskussion darum sparen. Das ist ja auch Teil eines Diskurses, der nur funktioniert, wenn er auch stattfinden darf als Diskurs und mit einem Ergebnis endet, das dann angewendet wird und dann muss man die Chance auch bekommen, das Gelernte umzusetzen.
Aus so. Meiner Sicht dürft ihr euch alle bessern. Da werde ich euch nicht im Wege stehen.
Das ist also ganz reizend von dir.
Hat mein Papa manchmal zu mir gesagt, hat gesagt, besser dich. Besser dich. Ohne konkrete Handlungsanweisung. Einfach so, besser dich.
Nächste Woche, letzte Folge Baywatch Berlin in diesem Jahr. Mhm. Korrekt?
Korrekt.
Mhm, ist richtig.
Da sind wir ganz traurig natürlich, dass wir dann gar nicht diesen Podcast machen dürfen.
Ihr müsstet unsere Tränen sehen. Ja. Nein, es ist, glaube ich, ist ja immer so, man freut sich immer auf, wenn man frei hat.
Ist doch egal.
Aber ich finde, bei Baywatch ist immer nach einer Woche
traurig auch.
Ja, dann kriege ich so einen Stau, weil niemand muss ja, so wie ihr zwei, mein Gefasel anhören. Es gibt niemanden, der sich da hinsetzt, für mich eine Stunde, und mir, egal was ich sage, sich aufmerksam interessiert anhört. Das gibt es in meinem Leben sonst nicht. Da muss ich mir Mühe geben, die Leute bei mir zu halten, indem ich gute Sachen erzähle. Ihr müsst hier einfach sitzen das und stimmt. euch das anhören, egal was es ist.
Vice versa. Ja. Und wenn diese Traurigkeit hochkommt, dann mache ich einfach die Ski dran und fahre den Hügel runter. Herrlich.
Gut, das heißt, wir sehen uns nächste Woche, hören uns nochmal nächste Woche.
Genau.
Und,
ein letztes Mal in 2023, eine historische Folge. Wir feiern Weihnachten, es gibt sicher wieder Glühwein und es gibt die große Bescherung. Wird es enttäuschte, lange Gesichter geben oder grenzenlose Freude? All das dann nächste Woche.
Eieiei. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Alles Liebe, alles Gute, danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es
okay.
ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ja. Das ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemand Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das, ja doch. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist genau. Man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker
und,
ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, aber es,
ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Das ist
Postes. Genau. Okay. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.